vorstellen. Still Heibel. Ja. Aufbruch zur Stille. Projektion J.
Also der Redner wird rot, die erste Pleite ist passiert. Ne? Das Publikum leidet mit den Sprechern mit. Ne? Ist also hoffentlich kriegt er das zu denken. Ne? Ja, gut. Also nochmal. Bill Heibel, Aufbruch zur Stille. Projektion J Verlag. Ich glaube, der Preis wird so um 24 Mark sein. Ich habe das Buch vor 3 Wochen circa in die Hand gekriegt und ich habe es durchgeblättert. Und es hat mich ungeheuer fasziniert. Es geht um die tägliche stille Zeit. Und da denke ich mir, Mensch, das ist genau das, an was bei mir hapert. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und er entwickelt da ein wunderbares Programm. Das ist also nicht irgendein trockenes Buch, sondern das ist ein richtiges Arbeitsbuch, wo man richtig arbeiten kann damit. Und das zeigt er da drin wunderbar auf. Er macht einen, erst einmal sagt er, du brauchst einen Raum, so einen abgeschirmten Raum, einen speziellen Raum, wo du betest. Er sagt, vielleicht gehst du in die Garage, auf der Werkbank, oder dann im Keller, neben die Kartoffeln, wo die eingelagert sind, so, wo du ganz still bist, dass du nicht abgehängt wirst. Das Erste ist ja, dass man abgehängt wird. Man merkt es, wenn man da betet irgendwo, Rosenkranz in der Hand, man betet so und dann der Blick fällt da auf am Lötkolben, vielleicht ist daneben bei dir sogar eine Werkbank, wo du lötest. Und dann siehst du, dass der Lötkolben da warm ist, dass du noch eingesteckt ist, Mensch, steckst du, dann musst du aussteigen. Als nächstes fällt der Blick da auf ein Buch. Oder dir fällt ein, dass du brauchst demnächst einen Geburtstag von Fridtjof Nansen. Mensch, du musst im Lexikon nachschauen. Und bietest wieder weiter, gegrüßt, heißt du mal hier, Lexikon nachschauen, zack. Lexikon her, nachgeschaut. So geht es dann. Also bei mir, ich bin ungeheuer flatterhaft. Ich habe zwar noch eine halbe Stunde oder eine Stunde meinen Rosenkranz zu Ende, aber ich weiß ganz genau, ich war mal da und da und da. Gut. Und dann sagt er, wichtig ist, dass ich einen Raum habe, wo ich keine Ablenkung habe. Ablenkung ist das Allerschlimmste. Also das Erste. Ich brauche einen exterritorialen Raum. Und da hat er ja, so einen Spezialraum abgeschirmt. Ganz selbstständig. Und ja, das Erste. Und dann hat er einen Schreibtisch und da hat er drauf liegen die Bibel natürlich. Das Wichtigste, die Bibel. Und dann Dornenkrone. Das haben wir gestern schon mal gehört, Dornenkrone. Dann hat er ein Blatt Papier drauf und da steht drauf, für Gott ist nichts unmöglich. Und dann hat er noch neben sich einen Hirtenstab. Er ist berufen als Hirte von seiner Gemeinde. So Bill Heibel ist also Pastor, Priester. Und er ist Hirte der Gemeinde und da hat also einen Hirtenstab. Das ist sein Symbol. Und immer wenn er dann zum Bitten kommt, zum Schluss von seiner Gebetszeit dann, dann nimmt er, wenn ganz besonders starke Anliegen da sind, nimmt er seinen Hirtenstab in die Hand und sagt, Herr, du musst mir geben. Ich bitte dich. Ich bin Hirte für den. Hilf du mir. Und jetzt geht es weiter, praktisch, wie er das macht. Da nimmt er ein Blatt Papier und er hat auch festgestellt, nur dadurch, wenn ich was aufschreibe, dann habe ich dann auch Kontrolle nächsten Tag und über die Woche und dann auch nach einem Jahr kann ich dann zurückschauen, kann mich kontrollieren und kann auch sehen, was der Herr getan hat. Das ist also eine Kontrolle, eine Übersicht kriege ich da. So ähnlich, ich denke jetzt dran, wenn ich jetzt am Jahresende zurückschaue und schaue in mein Arbeitsbuch rein, wo ich dann das ganze Jahr gearbeitet habe und was für Baustellen das da waren, da bin ich selber erstaunt, weil ich einen Überblick davon habe, was ich da ungeheuer viel geleistet habe. Da sagt er, es ist wichtig, dass man da so ein Buch hat. Und da nimmt er also schlagen wir mal die erste Seite auf und da schreibt er als ersten Buchstaben, da macht er DIN A4 oder DIN A5, es gibt so schöne Bücher, so ein Tagebücher, kariert oder liniert. Und da macht er erst einmal auf das Blatt, teilt er in 4 Teile, er macht also 3 Querstriche rein. Dann hat man 4 Teile. Und dann schreibt er rein in die oberste Spalte ein A. Das heißt also, Zieh den. Total einfach umgibt. Ganz zieh den. Macht nichts. Gut. Ganz normal. Gut. Also, oh. Das heißt also wie in Anbetung. Wenn er anfängt mit seiner Gebetszeit, erst Anbetung. Und dann schreibt er das auf in diese Spalte. Ne? Also gehen wir mal durch, was er für Punkte das er bringt. Zweite Spalte, AC, ein C, war schon besser. Und dann ein T, ACT, und dann unten ein S. Ich muss da mein Englisch korrigieren. Also, und dann fängt er an, in die Spalte A, Anbetung, dann das Gebet, was er sprechen, also was ihm kommt, was er so, weil er in der Gegenwart des Herrn ist, dass er das dann aufschreibt. Er sagt es und dann schreibt es gleich auf. Nicht viel, ganz kurz. Schreibt er auf. Zum Beispiel, das kann man dann selber im Buch auch nachlesen und dann praktizieren. Dann, ja. Schreibt der Herr, du bist wunderbar und ich bete dich an für die Welt, wo du wunderbar geschaffen hast. Das schreibt er dann rein. Nicht viel. Dann geht er weiter in die nächste Spalte C. Confitio, kann man sich da merken? Auf Englisch, ja, wie heißt es anders?
Confession.
Bekennen. Ich bekenne meine Sünden. Dann bekennt er meine Sünden. Dann fängt er an, Herr, Mensch, gestern Abend, da war ich, vielleicht habe ich jemanden da, ich habe den von oben herab behandelt. Bianca, von oben herab. Ich habe ihr gezeigt, wie man den Notständer aufmacht. Endlich, den musst du endlich lernen. Von oben herab habe ich das gemacht. Herr, das tut mir echt leid. Wollte nicht, ich muss echt, du weißt, wie fehlerhaft ich bin. Gut. Dann kommt er zum T. Das heißt, er kommt zum Dank. Ja? Fängt er an zu danken. Herr, ich danke dir, du hast mir das vergeben. Und du hilfst mir weiter. Ich danke dir. Also sechs Gewinn. Ja. Dank. Und dann kommt er zu S. Das ist dann das Letzte, was wir gestern schon gehört haben. Wenn man dann Herrn zuerst einmal gelobt und gepriesen und gedankt hat. Naja, und dann sagt er, ja, ich weiß schon, was du willst. Du willst was von mir, weil du dankst mir und lobst mich so. Du hast was im Hinterkopf. Ich kenne dich schon, Schlingi. Und jetzt kommt er zum Schluss eben mit seiner Bitte. Und da bittet er dem Herrn. Und ich schreibe da dann rein die Bitte. Nicht viel, ein, zwei Sätze. Das ist also seine Vorlage. Was er hat, diese Seite. Und wenn er dann da fertig ist, dann sagt der Herr, und jetzt sprich du zu mir. Ich bin jetzt vor dir. Dann nimmt er sie, je länger, desto besser, eine halbe Stunde Zeit. Und dann ist er einfach vom Herrn da. Das ist dann, wie man sagt, die dritte Stufe des Gebetes. Stufe, sagen wir wieder auf einer anderen Ebene. Teresa von Avila, die dritte Stufe des Gebetes, das Gebet der Einfachheit. Einfach da sein vom Herrn. Herr, sprich du zu mir. Und im Buch geht er dann alle diese Punkte dann nachher durch. Zum Beispiel, wenn man dann nichts hört. Man sitzt da und hört überhaupt nichts. Das ist so, wenn der Herr überhaupt nicht daheim war. Man redet und wartet, dass er was sagt. Der Herr ist nicht daheim. Und da geht er auf diese Gebetsschwierigkeiten. Das ist echt ein wunderbares Buch. Ich muss, Michael sagt, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, der Herr will, dass jeder von uns da mal reinschaut. Also, dass er seine Gebetszeit, möchte mal sagen, seine Gebetszeit, seine Zeit mit dem Herrn einmal überprüft, ob er überhaupt eine Zeit hat, wo er mit dem Herrn spricht. Ich finde, das ist grundlegend. Michael sagt es auch. Das ist echt grundlegend. Weil sonst passiert Folgendes, dass jemand sein Leben Jesus übergibt, der liest da was von Grabgabe der Krankenheilung, geht ins nächste Krankenhaus, geht durch die Zimmer durch, legt allen den Hände auf und dann kommt der Arzt und wirft ihn gleich mal raus. Da geht er heim und dann geht er ins Gebet und sagt, ja Herr, was ist denn jetzt los? Du hast doch die Gabe der Krankenheilung uns gegeben. Dann sagt der Herr zu ihm, wann habe ich dir den Auftrag gegeben? Du hast überhaupt nichts gehört von mir, dass ich dir was gesagt habe. Also, gut. Die Heibel Aufbruch zur Stille.
Also Franz, ich habe von dir jetzt gelernt, dass es Anbetung gibt, dass es dann zum Bekennen kommt, zum Dank und dann zur Stille vor dem Herrn. Ich denke, das ist ein Thema, das wir uns echt ernst nehmen sollen. Und diese Ankündigung Bill Heibels, glaube, das ist es lohnenswert, mal reinzuschauen. Vor allem, ich glaube, es ist oft ein Kampf, im Gebet zu bleiben und da Nahrung zu holen. Das ist für mich eigentlich in meinem ganzen Christsein der größte Kampf immer wieder, die Gebetszeit. Die wirklich vom Herrn in Treue zu tun und da zu wachsen.
Und dann kommen wir zurück zur Urkirche, zur Apostelgeschichte, Acts. Auf Englisch heißt die Apostelgeschichte. Und das heißt, da sind wir dran, wie damals. Die Apostelgeschichte
geht weiter
und geschieht auch heute.
Gut, Dankeschön, Franz.
Von wem ist das Buch?
Bill Hybels. Projektion?
Y.
Hybels. Oder Gustav spricht es noch besser amerikanisch aus.
Bill
Hybels. Aufbruch zur Stille. Projektion J Verlag. Ich kann.
Ich bin wieder weggekommen und bin Herrn ganz dankbar, dass er wieder so Zeit hat.
Ja, es ist so wichtig, es ist grundlegend.
Es kann wieder mal einen Anschluss geben, wieder reinzukommen. Und dann ist wieder mal was anderes dran. Es ist beides möglich, ne?
Aber.
Gut. Soll ich was sagen?
Ja.
Ach, ich soll was sagen.
Auch du darfst was sagen, ja.
Ja. Ich stehe ja da, Franziska. über Evangelisation. Ja. Das Thema war Evangelisation. Wie kann das geschehen? Wie können wir in unseren Gruppen, ich habe schon halt am ersten Tag davon was gesagt, so einzelne Punkte. Versteht ihr mich da hinten? Bisschen lauter. Ja, gut. Ich habe im ersten Tag schon was über Evangelisation, ein bisschen was gelehrt. Und jetzt möchte ich einfach ein bisschen durch Zeugnis ergänzen nochmal. Ja. Sepp, komm du mal dazu. Wir sollen mal Verstärkung holen, Sepp, dich brauche ich jetzt. Preis den Herrn, dass du da bist. Ja, es geht einfach um Beispiele, wie wir uns das, was wir empfangen haben, vom Herrn diese Botschaft weiterzugeben. Und dafür möchte ich jetzt einfach ein paar Beispiele, ein paar Zeugnisse bringen. Ich möchte erzählen, dass es einfach wichtig ist, diese Botschaft Gott zu verkünden, ernst zu nehmen. Das heißt, dass ich was empfangen habe, was zu geben habe. Wir haben das erlebt in dieser Straßenevangelisation in Regensburg. Wir haben da einen sogenannten Obdachlosen oder Halbmormonen evangelisiert. Das war interessant. Er war auf der Straße. Die Mormonen in Regensburg haben auch evangelisiert und die haben ihn auch angesprochen. Und sie wollten ihnen Arbeit geben, wollten ihnen was zu essen geben und haben ihn auch was zu essen geben. Und dann ist da die ICBE mit Pantomimen gewesen auf der Straße und da hat er auch zugeschaut dann und es hat ihm gefallen. Er kam einmal, zweimal und es hat ihn einfach nicht mehr losgelassen durch Gespräche auch, die mit ihm geführt worden sind. Ja, und dann am letzten Tag fuhr also die ICBE wieder weg, zusammengepackt. Er hat wirklich nichts gehabt, er hat auf den Straßenbänken oder was weiß ich, irgendwo geschlafen, wo er halt den Unterschlupf gefunden hat. Und dann hat er im Auto geschlafen von den ICB-Leuten und die fuhren dann weg und er war da. Und Christine, ich ging vom Pfarrhof rüber in die Kirche, da sagt sie zu mir auf dem Weg, du, der Andreas heißt er, der Andreas, der bräuchte Unterkunft, der hat eigentlich nichts und du, sollen wir ihn nicht aufnehmen? Ja, was? Was hast du da gemacht? Hab sie angeschaut und gesagt, was aufnehmen? Also das ist mir jetzt, ich fühle mich jetzt überrumpelt und außerdem, das geht mir zu schnell.
Ja, aber der Typ backt noch zusammen und der steht auch da. Meint der, den soll ich aufnehmen. Oh, meine Herren. Den kenne ich überhaupt nicht. Ich kann einem wildfremden Menschen mein Haus nicht lassen, haben wir gedacht. Ne? Und ja, und dann, also es wurde immer bremslicher. Die haben zusammengepackt, haben sich verabschiedet, schön. Und er war da gestanden, wir auch. Und so, und jetzt, was machen wir? Was machen wir denn? Was machen wir? Jetzt wird's bremslich. Jetzt müsste ich entscheiden, was machen wir? Und gesagt, tschüss, habe ich nichts gesagt. Ich habe Andreas gesagt, du, okay, ich glaube, du hast ja keine Unterkunft. Und okay, bis Montag können wir dich bei uns aufnehmen. Das Wochenende war am Freitag. Kannst du zu uns kommen? Ja, okay, gut, zu uns. Und dann sind wir also losgefahren, heimgefahren. Ja, ich weiß, was das für einer ist. Und er hat nicht sehr besonders ansehnlich auch ausgeschaut. Und man denkt, meine Güte, der raubt dann noch die Bude aus und hockst da. Ne? Und dann waren wir daheim, wir haben dann noch Abend gegessen und dann noch ein bisschen geredet mit ihm. Und dann hat er gesagt, ja, er möchte endlich mal duschen. Endlich mal duschen. Und ich, ja gut, wunderbar. Die Dusche ist im Keller, soll ich einfach runtergehen und duschen. Wir gingen ins Bett, nach einer Stunde, brennt immer noch das Licht um. Und man denkt, duscht ihr immer noch? Das gibt's doch gar nicht. Dann macht's rummelt's irgendwie. Ich habe noch nicht geschlafen, dann sage Christine, du, der reinigt unser Haus aus. Glaubst du das? Oh, habe ich gesagt, der Autoschlüssel ist auch noch unten, den muss ich holen, der fährt im Auto davon. Na, es ist fort. Das Auto ist ein Dienstauto, da kann ich das auch noch hinterher zahlen. Das hat mich nicht mehr losgelassen, da bin ich echt runtergegangen, ganz heimlich. Hab mir die Schlüssel geholt und gedacht, das Auto, das Schlüssel gebe ich nicht her, das andere kann er mitnehmen. Das ist mir der Wurscht, bin wieder hochgetrappelt. Und dann haben wir doch nachgeschaut. Ja, er war im seelenruhig im Bett gelegen, hat schon geschlafen, hat einfach scheinbar vergessen, das Licht auszumachen. Und na, dann hat mich der Herr ganz kräftig einmal gerüttelt und geschüttelt, wie ich da drüber eigentlich denke. Und ich habe eine kräftige Lehre vom Herrn da verpasst gekriegt, muss ich echt sagen. Ja, und dann ging es weiter, wo sollen wir den denn übernachten lassen? Wie soll es weitergehen? Dann danach ist er dann eine Woche noch bei einer Familie bei ICB gewesen und konnte dort auch Arbeit im Garten Arbeit übernehmen. Und dann haben wir gefragt, wie geht's weiter? Und dann habe ich den Sepp angerufen und habe gesagt, du, der ist mir einfach eingefallen. Da habe ich gesagt, Herr, was machen wir jetzt? Du, wir haben da jemanden. Du bist doch Schreiner, kannst du dir nicht vorstellen, dass du in deiner Werkstatt vielleicht mithelfen musst oder so? Ja, da habe ich, vielleicht magst du den nächsten Teil ein bisschen erzählen, was du mit Gott erlebt hast.
Ich habe es damals sehr mutig von euch gefunden, dass ihr mich angerufen habt. Denn es ist ja so, dass man in der Schreinerei Fachkräfte braucht und keine Hilfskräfte. Die machen mehr kaputt, als was sie gut machen. Angst um eins. Dann ist der Mann schon 33, 34 Jahre alt. Was bringt der wieder für Unruhe in unser Familienleben ein? Wir haben drei größere Kinder und ein kleines Mädchen mit 1,5 Jahren und eine Oma zum Pflegen. Und ist er vielleicht ein Psychopath, ist er ein Problemfall? Also wir haben vor, ein Jahr vorher, Erfahrung gemacht mit jungen Tschechen, die waren jung, 17, oder Mädchen 17, er war 20. Und wir haben festgestellt, die haben uns viel mehr in Beschlag genommen als unsere eigenen Kinder. Wir haben auf ein Vierteljahr mit diesen Leuten mehr reden müssen, als das ganze Leben mit unseren Kindern gesprochen wurde. Ne? Das waren also die Ängste, die innerhalb dieses Telefongespräches von 5 Minuten so durch meinen Kopf geschossen sind. Aber dann aus einer gewissen Treue und eigentlich auch aus der Einsicht, aus der verstandlichen Einsicht, wenn man evangelisiert, dann muss man auch handeln. Also dann muss man auch die Konsequenzen da rausziehen. Also, gut, und dann haben wir halt den vorsichtigen Versuch gewagt, haben wir gesagt, der Mann ist erst 34 Jahre alt, man kann nicht verlangen, dass der ohne weiteres zu uns kommt. Wir machen jetzt einfach aus, er soll uns an einem Sonntag besuchen. Er kriegt bei uns Mittagessen und Abendessen und dann werden wir schon sehen. Vielleicht gefällt es ihm gar nicht. Ja, so bin ich an einem Sonntagvormittag nach Ringsburg gefahren, habe mit einem Freund einen Gottesdienst besucht, in Maria Himmelfahrt draußen, war sehr schön. Und dann bin ich am Bahnhof, Treffpunkt, und ihn abholen. Kennzeichen haben eigentlich keins ausgemacht, aber es war mir irgendwie klar, so ein Straßenmenschen, der wochenlang, monatelang auf der Straße gelebt hat, den kennt man ja irgendwie. Und einen Bart hat er, glaube ich, hast du gesagt. 33 Jahre, also irgendwo. Naja, es war auch wirklich kein Problem, Eingangshalle. Sofort auf ihn losgegangen und eigentlich habe ich ihn begrüßt und gebeten, dass wir jetzt zusammen nach Emmaus fahren. Und jetzt möchte ich eigentlich dann zum Wesentlichen kommen, wie der Herr uns führt, wenn wir gehorchen. Er war da und war fast vom ersten Moment an Kind. Und zwar in einer Weise ein Kind, wie man sich vorstellt, das begierig ist auf Liebe oder einfach auf Ordnung und geordnete Verhältnisse anzunehmen. Nicht Unordnung zu verbreiten, sondern Ordnung annehmen und auch Ordnung leben. Und so haben wir den, natürlich am ersten Tag haben wir gesagt, den können wir nicht heimschicken. Ist unmöglich, ne? Also hat er sein Zimmer bekommen und wir wollten ja ursprünglich im Nachbarhaus eine kleine Wohnung herrichten für ihn. Hätte auch fast geklappt, aber es stellt sich raus, den können wir jetzt nicht so alleine lassen. Der braucht notwendiger als Essen und Trinken braucht er die Familie. Er ist vom ersten Tag an interessiert an dem, was wir glauben, an dem, was wir beten, an dem, was wir tun und verhält sich sonst friedlich. Er vergisst oft noch, das Licht auszuschalten, immer noch. Und was mir ganz gut tut, das ist das, ich habe nicht das Gefühl, dass der mir zu großem Dank verpflichtet wäre, dass ich dem was Besonderes gebe. Ich halte es für eine Gnade, dass wir uns einfach so annehmen können. Er nimmt uns an und unser Gebetskreis nimmt ihn an und er nimmt unseren Gebetskreis an. Und meine kleine Tochter mit 1,5 Jahren, die sagt, das ist der Andreas und wenn keiner da ist, dann ist er bei der kleinen Franziska. Es geht alles okay. Also diese Selbstverständlichkeit, diese 1000 Ängste, die 5 Minuten dauern können, die können aber auch Monate dauern. Die könnten auch Monate dauern, könnten zum Problem werden. Die sind mit der Erfahrung, dass Gott das richtig macht, oder einfach, wir haben uns auch nicht darauf verlassen, so stark ist unser Glaube nicht. Aber jetzt sehen wir, Gott macht es richtig. Jetzt wissen wir es. Danke.
Kurz noch ein paar Sätze dazu. Der Andreas hat sich natürlich bekehrt. Ich habe das in meinem ganzen. Er war bei uns und hat dann am Sonntagnachmittag haben wir mit ihm dann ein Video Jesus Christus vom Lukas-Evangelium angeschaut. Dieser Mann, man stelle sich vor, weiß überhaupt nicht, wer Jesus sein soll. Er hat nur über die Mormonen, über das Buch Mormonen erfahren, was Jesus ist. Er kann ja diese Person, ja, Jesus, das kann der Mormon sein. Er hat immer gesagt, ja, das machen doch die Mormonen auch. Haben wir ihm so ein bisschen erzählt. Meine Güte, was sollen wir sagen? Da ist mir gedacht, wir schauen den Video an. Da ist ein ganzer Zusammenhang einmal, was Jesus eigentlich gemacht hat und gelebt hat. Der ist mir wie vom Himmel runtergekommen, der Videofilm. Wir haben den angeschaut, dann gingen auf einmal die Augen auf. Zum Schluss vom Video werden dann die Möglichkeit, sein Leben Jesus zu geben, das hat er dann auch gemacht. Das war für ihn kein Problem, zu sagen, du, ist das okay so? Und er hat es auch wirklich sein Leben Jesus dann hingegeben und wir haben ihn getauft im Heiligen Geist auch.
damals und auch angefangen, auch sein Leben, soweit es bruchstückhaft erzählt hat, auch aufzuräumen, wo Sachen da waren. Er hat es einfach gemacht. Das war für ihn kein großer, wie soll ich sagen, schon Kampf, aber als er gemerkt hat, Mensch, das ist jemand, der kann mir weiterhelfen. Und da fange ich an zu leben auf einmal. Er hat auf einmal wieder weiche Züge in seinem Gesicht gehabt. Er war so hart irgendwo am Anfang und auch keine Freude mehr da. Auf einmal fing er wieder an, ja, seine Augen wieder zu leuchten und froh zu sein und weich zu werden. Mal schauen an, so einfach tut es Jesus. Also ihm alle Ehre und ich freue mich, dass er jetzt Zeugnis gibt, überall im Grundkurs, im Gebetskreis und einfach diese Wachstumsschritte geht Stück für Stück. Mit allen Kämpfen, die er einfach auch hat und die normal dazugehören. Aber ich habe gemerkt, ja, der Herr hat uns einen gegeben zu evangelisieren, einen Obdachlosen. Wir hätten gar nicht mehr verkraftet, haben wir hinterher gemerkt. Denn ihn wirklich für ihn da zu sein und dass er merkt, Mensch, dass christliches Leben heißt, Gemeinschaft heißt, wirklich im konkreten Leben zu helfen. Und ich freue mich einfach, dass der Herr ihn da weiterführt. Preis und Ehre sei ihm dafür.
Also das Ganze fand ja in dem ganzen Rahmen von Pfarrevangelisation und Straßenevangelisation statt. Und ich möchte euch einfach so ein paar Impulse geben. Ich meine, jeder Kreis muss selber schauen, wo er und wie er evangelisieren kann. Was wir gemerkt haben, dass zum Beispiel diese Tür-zu-Tür-Evangelisation in einer Pfarrei, wo der Pfarrer offen ist, der es unterstützt, ist eine sehr wirksame Methode. Es ist zwar eine unter vielen, aber es ist eine, wo wir gemerkt haben, die funktioniert. Und wir haben die Leute aus der Regensburger Region eingeladen, die Gebetsgruppen, sind in die Kreise gegangen, haben sie gefragt, wer mitmachen möchte, haben das vorgestellt, was Evangelisation ist, dass sie da die Chance haben, auch in ihrem eigenen Glauben zu wachsen, wenn sie das weitergeben. Dann hatten wir 24, glaube ich, oder 26 von den ganzen Gruppen, sind wir zusammengekommen mit ICPI, dieses katholische Programm für Evangelisation in Allerheiligen. Die haben uns geholfen, die sind gekommen mit 13 Leuten, ein bisschen mehr. Wir haben eine Woche durchgemacht, die Leute kamen von den Gruppen, wir haben sie aufgeteilt in Teams, immer zu zweit. Vormittags, wer konnte, so von den Hausfrauen, die Kinder hatten, die Vormittagszeit hatten, 2 Stunden zum Beispiel, die kamen vormittags, dann nachmittags, wer da Zeit hatte oder abends, für die Arbeit gearbeitet haben. So konnte dann jeder teilnehmen, so wie er halt lebt. Und wir sind dann von Tür zu Tür gegangen, wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die einen, die haben uns die Tür gleich wieder zugeschlagen, die wollten nichts wissen. Die anderen haben uns geschimpft und haben lautstark Worte hinter uns hergerufen, die waren nicht sehr schön. Und andere, die haben uns aufgenommen und haben sich eingelassen, so auf 10 Minuten Gespräch. Und das war für uns auch, wir haben keine Schulung gehabt in dem Sinn, nur so ein paar Impulse, einfach Zeugnis zu geben von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und dann sind wir einfach los, jeder hat probiert. Die Leute dachten alle so, die Leute von ICPI, von dieser Gemeinschaft, die könnten das so ganz toll. Und die haben uns dann nachhinein erzählt, die haben das auch noch nie gemacht, von Tür zu Tür gegangen. So sind wir alle so im Glauben, so wie die Kinder losgegangen und haben halt gemacht, was Jesus in der Bibel auch sagt. Erzählt von dem, was ihr erfahren habt. Und viele die waren einfach beschenkt dadurch. Die einen haben gesagt, das ist ja, also das hätten sie nicht erwartet, dass Katholiken auf die Straße gehen, so ins Haus kommen und mit so von ihrem Glauben erzählen und dass sie was mit Jesus erfahren haben. Und waren ganz erstaunt, dass die Katholiken einfach kommen. Man muss nicht in die Kirche, sondern die kommen zu einem ins Haus. Oder andere, die haben uns vor lauter Erstaunen, weil sie nicht wussten, wie wir einzuordnen sind, gleich 10 Mark in die Hand gedrückt, weil sie dachten, wir kommen von der Caritas. Und die nächsten, andere, die haben sich wirklich auch aufs Gebet eingelassen. Man muss halt immer erspüren, was ist dran. Manche waren so offen, dass sie für sich haben beten lassen. Und da ist viel auch von Bitterkeit der Kirche gegenüber ist rausgekommen. Und auch so Leid und Not, wo man mal richtig reden kann. Mal eine Viertelstunde einfach mal das Ganze rauslassen kann. Und einige haben sogar erzählt, die haben um die Taufe im Heiligen Geist gebetet für Leute. Und das war, also alle Schattierungen waren da. Und was mich auch sehr ermutigt hat, dass Leute gesagt haben, die sind hingegangen und sind beschimpft worden von vorn bis hinten und was die überhaupt wollen und Jesus, das gibt es ja sowieso nicht und der Gott, der hat mir sowieso noch nie, hat mir noch nie geholfen und die haben so Liebe für diese Leute auf einmal gekriegt, was die nicht gewohnt waren. So, die gehen hin und die werden voll geschimpft und kriegen ja Liebe für die und sogar so, dass sie dann so eine Last hatten, wieder hinzugehen, nochmal die zu besuchen und da ist eine richtige Beziehung gewachsen zwischen den Leuten.
Es gab sogar eine Frau, die gebetet hat, dass sie kommen, dass sie wirklich in ihr Haus kommen.
Ja.
Diese Frau ist dann auch hinterher in den Grundkurs mit reingekommen.
Ja.
Also es gab wirklich eine ganze Bandbreite.
Ja. Was uns auch wichtig war, dass wir nicht jetzt einfach rausgehen und einen großen Akt der Evangelisation vollziehen, sondern dass wir es weiterführen. Wir haben dann einen Grundkurs angefangen nach dieser Evangelisation, ein Angebot, wo wir auch schon bei der Evangelisation Einladungen mitgenommen haben in die Häuser oder auf die Straße, und den Leuten das gegeben haben. Wir haben auch einen Gottesdienst gemacht, zwei Gottesdienste, einmal in der Pfarrei zum Abschluss dieser Evangelisationswoche, wo wir dann auch vorgestellt haben, dass das weitergeht, wer möchte. Und wir hatten einen evangelistischen Abend in der Pfarrei, wo auch viele Jugendliche kamen, wo wir Pantomime, Predigt, die Möglichkeit zur Lebensübergabe angeboten haben. Und kamen auch Leute aus der Umgebung und es war, wir haben gemerkt, das hat Gott gesegnet, dass Leute einfach mal aufmerksam geworden sind, so mal neu nachgedacht haben, ja, mit diesem Jesus, den muss es schon geben, wenn die Leute sowas investieren, ihre Zeit investieren. Dann nach der Woche in Regensburg auf der Straße haben wir dann einen Abschlussgottesdienst, einen charismatischen Gottesdienst gemacht, wo wir auch wieder Leute eingeladen haben. Haben Prospekte ausgelegt. Ich habe sie auch ausgelegt im Donau-Einkaufszentrum an allen möglichen Ecken und Enden. Dachte, vielleicht kommt da auch einer. Ich weiß nicht, die Leute haben es gelesen. Es kam jetzt keiner, der uns erzählt hat, der hat es gelesen und kam. Aber einer kam, der hat den Prospekt in der Kirche gelesen, ab nach der Evangelisation. Der hat überhaupt nichts mitgekriegt von dem Ganzen. Und er kam aufgrund dieses Prospektes zum Glaubensgrundkurs. Und wir haben dann diesen über 8 Wochen gemacht, den Grundkurs. Und jetzt haben wir gemerkt, es ist so eine richtige Gruppe schon entstanden. Das waren zwar auch Leute aus den umliegenden Gebetsgruppen, die noch keinen Grundkurs hatten, die sind auch dabei. Aber es ist doch irgendwas gewachsen, wo die Leute sich ja verbunden fühlen jetzt und ein gemeinsames Erlebnis haben durch die Evangelisation und dann auch durch diesen Grundkurs. Und wir möchten anfangen mit denen, die jetzt noch in keiner Gruppe sind, die neu sind, das sind so ungefähr 6 Leute, mit denen eine Gruppe anzufangen, sodass es weitergeht. Und ich habe gemerkt, wir starten jetzt eine Gruppe, weil das einfach eine neue Möglichkeit ist, aber ich merke auch, es ist so gut, wenn schon Gruppen vor Ort sind und die machen als Gruppe was, gehen auf die Straße oder was weiß ich, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, sie aufzunehmen und mit reinzunehmen, einfach am Leben teilzuhaben zu lassen, so wie Jesus sagt, kommt und seht, schaut, wie das geht zum Christsein, auch im Alltag, ich lade euch ein oder du kannst mal zum Kaffee trinken kommen. Und mich selber hat es so angespornt, das weiterzugeben, was ich habe. Ich habe auch gedacht, naja, ich war so in der Zeit drin, da hatte ich ziemlich mit mir selber zu kämpfen, dachte ich immer, was soll ich denen sagen, gell? Ich habe selber so viele Probleme. Und bis ich dann mich entschieden habe, okay, ich habe sie zwar, aber ich habe auch eine Erfahrung mit Jesus. Und je mehr ich gegeben habe und je mehr ich erzählt habe, desto mehr habe ich gemerkt, was Gott mir schon gegeben hat. Also das war richtig erfrischend für mich selber. Ich bin so beschenkt von Gott und ich habe so viel zu geben. Und die ganzen Probleme, die ich so hatte, das wurde so relativ. Ich meine, das war auch noch da, aber es war nicht mehr so im Vordergrund gestanden. Und für mich ist das ermutigend und ich möchte euch das einfach weitergeben, kreativ zu werden, auf irgendeine Art und Weise euren Glauben weiterzugeben, an eure Beziehung zu Jesus Christus.
Es gilt ein alter Erfahrungssatz, wer seinen Glauben anderen weitererzählt, wächst selber im Glauben. Wer ihn für sich behält, wird schwächer und abstärker.
Ja. Im Zusammenhang zum Evangelisationswettbewerb, der Schlüssel Werland ist nicht da. Ich bin unter anderem mit 2. Vorstand, jetzt möchte ich das einfach vertreten.
Und zu der Geschichte vom Andreas, da gibt es noch eine kleine Nebengeschichte. Ich war auch in Regensburg und habe mit zugehört und einfach mit den Leuten gesprochen auch bei der Evangelisation. Und unter anderem ist mir der Andreas aufgefallen auch. Wir haben ja immer gesagt, der Mormoni. Und er ist in der Zwischenzeit bekehrt. Und ich habe dann einfach deutlich gespürt auch im Gespräch, der Mann braucht Hilfe. Im Grunde braucht er Heimat. Und vom Gespräch aus dann hat er gesagt, also von Regensburg gehe ich nicht mehr weg. Und ich war innerlich froh, ich bin nicht in Regensburg. Also, der geht. Ja, tatsächlich, der geht mit dir gar nicht mit. Ja, und was soll's? In Heimfahren dann. Also, das hat mir irgendwo am Herzen gelegen. Tut der braucht jemanden? Was machst du jetzt? Also, dann habe ich mir im Heimfahren einfach gesagt: Gut, du redest jetzt mit deiner Frau, du kannst nicht einfach den mit heimbringen. Die Kinder sind halb erwachsen und ich weiß, der Vater, der macht uns Haus voll und wir haben nicht mehr Platz, so ungefähr. Aber ich bringe es einfach einmal bei der Frau und wir bereden das in der Familie. Wie weit ist die Bereitschaft da? Und gut, und dann habe ich sofort gemerkt, da geht gar nichts. Und die Schlussfolgerung daraus war einfach, dass der Herr die Familien, also nicht bloß die unsere, sondern auch andere Familien bereiten muss, wenn wir evangelisieren wollen, die wir bereit sind, jemanden aufzunehmen, wo die Möglichkeit besteht. Bei uns, die räumlichen Möglichkeiten wären da, aber es muss auch die Bereitschaft der Familie da sein. Das ist einmal, und was hat es denn Sinn, wenn dann der Vater sagt, du, den nehme ich jetzt einfach mit und pflanzen ein und neues Chaos da, da müssen wir irgendwo geführt werden. Ja. Ich habe dann bei euch angerufen, du, der liegt mir am Herzen, was machen wir mit denen, oder habt ihr einen Ausweg? Mir ist nur eingefallen, der Olli, und da muss ich sagen, da werden wir wieder froh, wir als Katholiken, und Olli von der Freikirche, oder was, bei dem, der würde nicht die Frage stellen, sonst oder sonst was, sondern der darf von Haus aus sagen, bringt's mir. Das war gewiss das Erste, was der sagen wird. Und da ist mir einfach der Vergleich eingefallen, wer ist jetzt, wo ist, wer ist näher bei Gott, oder wie stimmen wir insgesamt noch dazu? Wo müssen wir noch bereitet werden? Und ja, ich habe dann die Geschichte gehört und war einfach froh, dass sie die Lösung ergeben hat. Aber wir sollten nicht aufhören zu bitten oder wenigstens anzufangen. Herr, bereite mein Haus und bereite mich und meine Familie, dass wir offen werden, auch für so Situationen.
Lassen Sie das sehen. Mit dem, der an dem Pharisäer, der an dem vorbeigeht und der Samariter bleibt stehen. Mhm, ja. Er liegt am Boden und sagt, denkt sie, meine, mir müssen unbedingt helfen, naja, schauen wir mal, was mir einfällt. Bis später.
Mhm. Ja. Also meine erste Arbeit war einfach das mit den Kindern und mit der Familie zu besprechen und sie zu konfrontieren einmal. Einfach ganz klar. Und das steht nach wie vor im Raum. In der Zwischenzeit ist uns einiges oder ist angeklopft worden, dass wir wenigstens bereit sind, auch noch weiter die Räumlichkeiten zu schaffen, sowohl geistig als auch im Haus einfach einmal auf das Wort des Herrn hin einen Raum weiter vorzubereiten. Also da sind wir mit dran und da sind jetzt die Kinder mit einverstanden. Und auch die Frau. Ich muss auch sagen, es war auch eine Vorarbeit mit der Frau.
Wenn ich kurz und kurz sagen darf, das ist Folgendes. Ich arbeite auch mit Obdachlosen und ich habe versucht, mit verschiedenen Institutionen zusammenzuarbeiten. Nicht ist gegangen. Mit Pater Clemens und ich habe immer versucht, das offizieller zu machen. Jetzt mache ich es alleine. Und ich gehe also mit Obdachlosen einfach in den Café, gehe mit ihnen, spreche mit ihnen, treffe mich mit denen, spreche einfach an. Und ich würde gerne Familien wissen, wo man die unterbringt. Das sind nämlich wirklich kleine, verwahrloste Kinder und die brauchen nicht bloß das Gespräch, die brauchen wirklich ein Zuhause. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man nicht diese Leute alle irgendwo hinschickt, zum Beispiel zum Olli, sondern wenn einfach Menschen da wären, die sagen, gut, ich würde vielleicht kurzfristig mal jemanden nehmen. Wir hatten neulich einen, der war in Südamerika ist zurückgekommen und ist aus allen sozialen Bindungen rausgefallen. Und der war so tipptopp, der war noch so gut. Und so, aber irgendwo hat es ihm einmal zumindest dann geht man niemanden gefunden. Wir haben keinen Platz zu Hause. Also wir wollen nicht keinen haben. Wir hätten den Platz im Herzen, aber nicht, wollen wir nicht.
Vielleicht
ich würde sehr froh sein, wenn sich jemand mal sagt, ich nehme mal für ein paar Tage, dass ich mal dusche, dass er vielleicht mal seine Kleiderordnung kriegt und dann geht er.
Vielleicht.
Die kann ich nicht, ich kann mein eigenen Haushalt mit Mühe und Not hinhalten und so. Also ich kann zusätzlich bügeln und waschen, aber wir bräuchten wirklich jemanden, der sagt, für kurze Zeit nehme ich den oder ich bügle den, wir waschen den dort und so, ja.
Vielleicht könnte man es einfach so machen, als Ansprechpartner in dem Fall.